Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioscope, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lippold zum Thema: Was kann die Medizin von der Philosophie lernen? Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast.
Ich freue mich,
dass du eingeschaltet hast und schön, dass ihr da seid, Jan und Albert. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Abend.
Hallo Kai, grüß dich.
Ich habe gerade schon gesagt, normalerweise ist es so, dass ich meine Gäste bitte, sich selber vorzustellen, aber ich würde mir heute einmal das Recht rausnehmen, ein bisschen selber ein Intro einzusprechen hier und zu erklären, wer ihr seid und warum ihr hier im Podcast seid. Albert, ich würde gerne mit dir anfangen. Ich habe gerade schon ein Buch von dir in die Kamera gehalten. Das ist das Buch »Wie lebe ich ein gutes Leben?« Das ist ein Buch, auf das ich aufmerksam geworden bin, ich glaube, über einen Radiobeitrag. Und ja, damit hat alles angefangen, dass ich mich so ein bisschen mit der antiken Philosophie auseinandergesetzt habe. Und ja, von diesem Buch ausgehend kam es, dass ich auf deinen Newsletter aufmerksam geworden bin. Und das bedeutet, dass ich seit mehreren Jahren, ich glaube, es sind bestimmt schon mehrere Jahre, jeden Tag von dir eine philosophische Nachricht bekomme, morgens in mein E-Mail-Fach. Und das ist wirklich großartig. Da sind immer kleine Schnipsel drin. Und die kommentierst du und interpretierst letztlich die Bedeutung für das alltägliche Leben. Und dafür wollte ich dir echt schon mal Danke sagen, weil das wirklich oft schon tolle Erkenntnisse waren, die ich dadurch erlangt habe. Aber die Geschichte geht noch weiter. Dann bin ich irgendwann auf euren Podcast gestoßen. Und da kommt der Jan ins Spiel. Jan, du bist eigentlich jemand, der nicht primär aus der Philosophie kommt. Du bist jemand, der ja eigentlich Geschäftsmann im weitesten Sinne war, also in der Kommunikation unterwegs war, und durch einen Schicksalsschlag, so nenne ich es einfach mal, hat sich dein Leben komplett gedreht und du hast dich der Philosophie zugewandt. Zu Albert muss man eigentlich noch ein bisschen mehr sagen. Albert ist nämlich eigentlich jemand, der Jura studiert hat und Philosophie, ja, und der dann als Jurist natürlich tätig war, dann aber eine zweite Karriere hingelegt hat als Regisseur. Du hast sogar mit einem deiner Filme einen Oscar gewonnen.
Als Produzent, nicht als Regisseur.
Entschuldigung,
ich zwar als auch, Produzent. Auch ein paar Kurzfilme gemacht, aber die haben keinen Oscar gewonnen.
Das ist trotzdem außergewöhnlich, wirklich toll. Und du hast dann noch eine dritte Karriere gestartet, sozusagen als Philosoph. Und da bist du jetzt an dieser Stelle. Du hast eine Philosophie-Schule sozusagen, die nennt sich Maß und Mitte. Du hast viele Bücher geschrieben, außerhalb des Buches, das ich gelesen habe, das ich kenne. Und du machst mit Jan zusammen den Podcast Der Pudel und der Kern. Und ja, auch da ist es wieder so, dass mich der Podcast regelmäßig begleitet. Einmal in der Woche gibt es da neue Beiträge von euch. Und auch da ist es so, dass ich euch sehr dankbar bin für den Podcast, weil ich es toll finde, was Menschen, die schon viele tausend Jahre vor uns gelebt haben, was die uns heute noch zu sagen haben und welche Aktualität das Ganze immer noch hat. Die Leute haben sich früher genau die gleichen Sorgen und Gedanken gemacht, wie wir das heute tun. Das finde ich sehr spannend. Und jetzt habe ich viel geredet.
Ja, aber sehr positiv. Vielen Dank erstmal für dein Intro.
Sehr gerne. Der Grund, warum ich euch eingeladen habe, ist, dass ich glaube, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja aus den medizinischen Fachbereichen kommen, dass die etwas lernen können von der Philosophie, von der antiken Philosophie auch insbesondere, denn da seid ihr ja spezialisiert. Lass uns bitte mal kurz vorne anfangen, denn ich bin der Meinung, wahrscheinlich ist es so, dass nicht so viele Leute mit der Philosophie etwas anfangen können. Vielleicht können wir noch mal kurz umreißen, was ist die Philosophie überhaupt? Was bedeutet das? Und wenn wir über antike Philosophie sprechen, welche Hauptdarsteller gibt es da? Welche Strömungen gibt es da? Und so weiter und so weiter.
Ja, gerne. Also vielleicht auch noch zur Komplettierung. Danke für die Vorstellung. Ich will nur ergänzen, die Schule heißt Maß und Mitte Schule für antike Lebensweisheit. Also das führt dann zu deiner Frage wieder zurück. Also ich bin spezialisiert auf antike Lebensweisheit. Ich habe zwar die ganze Philosophie studiert, auch die ganze Philosophiegeschichte, aber die mich treibende Frage war, wie soll ich leben oder wie funktioniert ein gutes Leben oder auch wie gelingt es und wie werde ich glücklich? Und da habe ich eigentlich die besten Antworten in der Antike gefunden und eigentlich im Grunde nichts mehr Neues bis zum heutigen Tage. Also es wird immer wieder anders dargestellt, aber die wesentlichen Weisheiten sind eigentlich damals ausgesprochen worden. Und zwar in einer Klarheit, Tiefe und Breite wie in keiner anderen Epoche. Wobei ich mich nicht beschränkt habe auf Griechenland, Rom, also auf die abendländische Tradition, sondern genauso spannend finde ich die altchinesische, altindische, auch ein bisschen Ägypten ist dabei, Vordere Orient bis hin zu Japan. Und ich habe festgestellt, dass da sehr, sehr viele Übereinstimmungen sind im Hinblick auf die Frage, wie wir leben sollen, also sehr praktische Philosophie. Ja, und da kann man eigentlich auch gut sagen, die Philosophie ist ja ein griechisches Wort, das die Liebe zur Weisheiten meint. Sie ist dann nach ihren Ursprüngen, wo sie sich vornehmlich mit dieser Frage auch, wie man leben soll, beschäftigt hat, ist sie sehr theoretisch geworden im Laufe der Geschichte. Und das ist das, was du vielleicht auch kurz angeschnitten hast. Also Philosophie schreckt man heute vielleicht eher zurück, obgleich sich das vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren durch einige Gestalten in der Philosophie, die ein bisschen populärer gemacht haben, geändert hat. Aber eigentlich ist die akademische Philosophie sehr theoretisch und diese Frage nach dem guten Leben, nach dem gelingenden Leben ist lange Zeit sehr ausgespart worden oder eigentlich nicht behandelt worden oder stiefmütterlich behandelt worden. Auch da gibt es eine Änderung in den letzten 20 Jahren, aber noch vorwiegend ist die theoretische Philosophie dort vorherrschend, während ich mich darauf besinne, auf diesen Begriff der Weisheit. Denn Weisheit nennen wir nicht den, der sehr klug denken kann oder vieles weiß, sondern wir verbinden mit dem Begriff Weisheit eigentlich auch Lebensweisheit, also ein Wissen, das unser Leben begleitet, steuern kann oder hin zu unserer tiefsten Sehnsucht, ein gelingendes oder glückliches Leben zu erreichen. Damit verbinden wir den Begriff der Weisheit und das ist auch die Philosophie, die ich betreibe. Heute heißt im System der Philosophie die praktische Philosophie. Aber daneben gibt es sehr viele Richtungen der theoretischen Philosophie, Metaphysik, Ontologie, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Naturphilosophie, also noch viele andere Gebiete. Ich selbst beackere seit über 20 Jahren vornehmlich diese Frage, die mich auch dann als Kind schon zur Philosophie geführt hat, also wie man eben leben soll. Das ist die praktische Philosophie.
Das finde ich auch besonders reizvoll, weil am Ende ist es ja, soll es ja den Leuten auch irgendwie helfen und deswegen sprechen wir auch heute zusammen. Trotzdem ist es ja so, dass es besonders prominente, was heißt trotzdem? Es ist ja so, dass es besonders prominente Figuren in der antiken Philosophie gibt, die immer wieder auftauchen. Und es gibt ja auch also bestimmte Richtungen und Strömungen, zum Beispiel den Stoizismus, über den haben wir gerade schon mal im Vorgespräch gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, Albert, das geht jetzt nochmal explizit auch an dich, welche Strömungen besonders große Rolle spielen für dich und welche Autoren oder welche Persönlichkeiten eine besonders große Rolle für dich spielen?
Ja, da fange ich mal gar nicht im Abendland an, sondern bei China, da ist es Konfuzius, Laozi, Junzi, Lietze, das sind zwei große Richtungen, die hatten eine große Tradition, weit verbreitet, aber überlebt oder mich am meisten interessiert, der sogenannte Konfuzianismus und der Daoismus. Daoismus, Laozi, Junzi und Konfuzius hat eben seine besonderen, also die faszinieren mich enorm, und daneben gibt es noch andere chinesische Philosophen, aber das ist eigentlich das, die großen Namen, die heute auch noch relevant sind. Und vielleicht mal um die Relevanz, dass ich nicht der Einzige bin, der auf diesem Feld arbeitet. Als vor ein paar Jahren hat eine chinesische Philosophin den Konfuzius wieder ausgegraben, der war immer präsent eigentlich und ist eigentlich kulturbildend gewesen, und hat ein Buch über die praktische Relevanz seines Denkens geschrieben. Und es kursieren über 10 Millionen Exemplare, sollte man nicht denken, in China. Also es ist eingeschlagen. Und so erlebe ich das auch. Man kann damit unglaublich vieles machen. Man kann damit wirklich ein glückliches Leben führen, wenn man das sich damit beschäftigt. In Indien sind es die Upanishaden, das ist der philosophische Teil der altindischen Veden. Dann ist natürlich an erster Stelle Buddha zu nennen, Nagarjuna, gibt es noch viele andere Gestalten, aber es ist insbesondere der Buddhismus, der mich da fasziniert, und die Upanishaden selbst, also hinduistische Philosophie, will ich mal sagen. Ja, und in Griechenland, da sind viele zu nennen. Das ist natürlich, da komme ich her, da ist das große Dreigestirn Sokrates, sein Schüler Platon und dessen Schüler Aristoteles an erster Stelle zu nennen. Aber auch der Zeitgenosse von Sokrates wird häufig übersehen. Demokrit hat unglaublich tolle Dinge gesagt zum gelingenden Leben. Er war ein Freund von Maß und Mitte auch. Der Titel übrigens Maß und Mitte stammt aus einem chinesischen Weisheitsbuch, dem bedeutendsten, das ich kenne, Buch der Sitten, Gebräuche und Riten. Li Ji heißt das so auf Chinesisch. Demokrit, dann aber gab es von Sokrates aus so ein paar sokratische Schulen, nennt man die, die sich auf Sokrates berufen haben, auf seine sehr, sehr praktische Philosophie, denn ihm ging es ausschließlich um die Frage, wie man leben soll. Und die Stoa wurde genannt, aber davor gab es auch die Kyniker schon, das ist Diogenes aus der Tonne und sein Lehrer Antisthenes, der noch ein unmittelbarer Schüler von Sokrates war. Und das ist ein Vorläufer auch, ganz interessante Schule auch, ein Vorläufer der Stoa, die hat da inhaltlich dran angeknüpft. Ja, dann gibt es eben die Stoa, es gibt noch einen Skeptizismus und kyrenaische Schule, also so eine Handvoll Schulen, natürlich die des Platons und die aristotelische Schule, die sich dann entwickelt haben. Und in diesen Traditionen findet man reichhaltig viel Lebensweisheit, also Nahrung für die Fragen, die uns hier auch beschäftigt, wie führt man ein gutes Leben. Und das war für die Antike, um zu unserem Thema zu kommen, auch gleichzeitig ein gesundes Leben. Also die gute Seele war auch schön, Ästhetik, also sie war wohlgeordnet, ausgeglichen und sie war auch gesund. Und da ist eine ganz nahe Verbindung der Philosophie eigentlich zur Medizin. Und die Philosophie zu dem Zeitpunkt hat sich als Seelenheillehre, als eine Heilkunde der Seele verstanden. Weil es vieles, das glückliche Leben hat eben viel damit zu tun, dass wir unsere negativen, belastenden Affekte, die letztlich dann auch, wenn sie stark sind, zu psychischen Erkrankungen und dann auch, was die Antike schon wusste, zu körperlichen Erkrankungen führen, dass sie damit sich beschäftigt hat. Also diese negativen Affekte wie Angst, Sorgen, Unausgeglichenheit, innere Unruhe, Stress, auch das kannten die, Neid, Zorn, Eifersucht, dass man die in den Griff kriegt, dass man möglichst reduziert, vielleicht sogar überwindet. Und das ist dann am Ende die gute Seele auch. Und die ist dann auch gesund. So die Vorstellung der Antike.
Wenn wir jetzt heute über den Punkt sprechen, was kann die Medizin aus der Philosophie lernen? dann ist das ja ein Spannungsfeld von Gesundheit, Krankheit und auch dem Tod. Und da muss ich auch nochmal sagen, dass die Auseinandersetzung mit der antiken Philosophie, dass mir das sehr geholfen hat, auch für mich persönlich mit dem Tod, mit meinem eigenen Tod auch umzugehen. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Jan, vielleicht einmal ganz kurz, was heißt ganz kurz, also zu dir, du hast ja, dein Leben hat ja eine ganz wesentliche Wendung plötzlich genommen, weil du krank geworden bist, ganz akut krank geworden bist. Ich hatte das kurz vorhin angesprochen, dass du plötzlich auch dein Leben beruflicherseits dann neu sortiert hast.
Hast du genau, ja, aber ich glaube, da bin ich einer von vielen, die über genau so einen Schicksalsschlag oder auf jeden Fall über so ein spezielles Ereignis, was jetzt in meinem Fall eben Krankheit durch eine Krankheit passiert ist, die dann so ins Nachdenken kommen und die dann auch so tiefere Gedanken vielleicht erst entwickeln. Davor hatte man keine Zeit dafür, man war nicht sensibel genug. Und so ähnlich war es bei mir auch. Also ich war so ein typischer Mensch, der halt sich ganz stark aufs Berufliche orientiert hat, habe versucht eben was aufzubauen als Unternehmer und was auch zum Glück ganz gut funktioniert hat und parallel natürlich auch eine Familie, der ich gerecht werden wollte. Also ich war so ein ganz typischer 48-jähriger Mann, der auf der Überholspur des Lebens durchs Leben gerauscht ist und dann plötzlich, und da wir viele Mediziner und angrenzende Berufsfelder zuhören, sage ich mal meinen klinischen Befund. Ich bin also mitten bei einem Spaziergang mit meiner Frau völlig aus dem Nichts nach hinten umgekippt und war im wahrsten Sinne des Wortes tot. Also ich hatte einen plötzlichen Herzstillstand, der kam durch, ich bin einer von diesen LP-Klein-A-Männern, die also einen veränderten Blutfettwert haben, wusste davon natürlich nichts. Jetzt weiß es auch mein Bruder, dass er das auch hat, mein Vater und so, also eine Art genetischer Defekt. Die Experten wissen wahrscheinlich eh, wovon ich spreche. Und da kann das halt einfach so passieren, dass man dann einfach von jetzt auf gleich stirbt. Und damit war ich natürlich, also man merkt es ja nicht, das ist das Gute, aber ich war eben man weiß nicht genau, wie lange, aber wahrscheinlich 4 bis 5 Minuten tot. Und dann aber mit mega Glück, das muss man gleich dazu sagen, das war auch schon der dramatische Teil der Geschichte. Also es ist dann, der Verlauf ist, da hatte ich wirklich mega Glück, das ist alles perfekt gelaufen. Meine Frau hat richtig reagiert, hat sofort gemerkt, das ist nicht nur eine Ohnmacht, sondern es war Schlimmeres. Es kam ein Jogger vorbei, mein neuer bester Freund Sigi Sitzberger, der genau wusste, wie man reanimiert, wie Herzmassage funktioniert, wie man am schnellsten den First Responder herholt, der hat ums Eck gewartet, um endlich mal wieder jemanden mit 3 Stromschlägen zurück ins Leben zu holen. Und dann eben nach Großhadern in die neue kardiologische Intensivstation. Also es hat alles perfekt funktioniert. Und zum Glück habe ich es deswegen eben auch überlebt. Und auch zum Glück ohne, was ja auch nicht selbstverständlich ist, ohne irgendwelche größeren Schäden. Ich habe jetzt einen Stand und eine völlig okaye Medikation und lebe damit eigentlich ein normales Leben weiter. Aber trotzdem hat sich natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, dadurch für mich alles verändert. Also ich schaue jetzt, genau wie du es gerade sagst, diese Erfahrung, dass mein Leben endlich ist und das so hart vorgeführt zu bekommen, dass es von jetzt auf gleich vorbei sein kann und dass es da ganz viele Sachen gibt, die wichtiger sind als jetzt Geld, Beruf, Erfolg, was man halt so, wie man so hinterherhetzt in meinem ersten Leben. Das war natürlich eine fundamentale Erfahrung. Ich habe da eine ganz tolle Reha gehabt. Da habe ich dann schon von über einen Freund einen Podcast zugeschickt bekommen, der sich mit stoischen Ideen beschäftigt hat. Und bei der Stoa geht es ja auch ganz stark darum, damit klarzukommen oder damit zu rechnen, dass immer wieder Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, von außen in dein Leben treten werden. Und wie gehst du damit um? Aber eben auch so die Reha hat mich so ein bisschen sensibilisiert, Lauterbacher Mühle, ganz tolle Reha-Klinik, dafür sensibilisiert, dass es eben auch so das Thema Selbstfürsorge, gerade für Männer in meinem Alter, viel wichtiger ist, als man so denkt. Und dann eben aber auch die gedankliche Hygiene sozusagen. Ja? Also Hauptthema war für mich natürlich vermutlich schon, auch wenn es jetzt LP klein a der Hauptfaktor war, waren sicherlich für mich das Thema Stress, nicht jetzt Ängste, nicht jetzt im Sinn von Angststörung, aber natürlich hat man als Unternehmer immer im Nacken, ich hatte 60 Leute, oder für das Unternehmen, was ich mitgegründet habe, haben mittlerweile 60 Leute gearbeitet, das musste irgendwie alles funktionieren, das war mitten in der Corona-Zeit auch und so, also da waren bestimmt Ängste, Druck und solche dysfunktionalen Gedankenmuster, diesen Begriff habe ich jetzt neu gelernt, auch von den Stoikern, die dazu geführt haben, dass mein Cholesterinspiegel sehr nochmal extra hoch war, dass ich Hormone ausgeschüttet habe, die nicht gut waren für meine Gesundheit und so. Und also das war der eine Strang, wie ich zur Philosophie kam. Und der zweite Strang sitzt hier am anderen Mikrofon, das war eben der Albert, mit dem ich dann, als ich dann mich neu geordnet habe, als ich mich entschlossen habe, dass ich mein Leben komplett neu aufstellen möchte nach dieser fundamentalen Erfahrung, habe ich eben nicht nur befreundete Rechtsanwälte und Investoren und sonst jemanden befragt, wie man, was man da machen könnte, sondern zum Glück auch einen Philosophen, der in meiner Nachbarschaft gewohnt hat. Und darüber bin ich mit dem Albert eben ins Gespräch gekommen, wie man so philosophisch ein Leben neu ausrichten kann. Und damit, da möchte ich wirklich jeden dazu ermuntern, weil ich war auch so jemand, der halt vorher so ein bisschen durch den Latein- und den Ethikunterricht abgeschreckt war von Philosophie. Und das war für mich eher Heidegger, Kant, Nietzsche und ganz abstrakte Gedankenkonstrukte, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen konnte. Während diese grundlegenden Fragen, die die praktische Philosophie stellt, eben, was fange ich mit meinem Leben an? Wie gestalte ich es so, dass ich entspannter leben kann, dass ich positiver, grundsätzlich positiv durchs Leben gehe, sorgenfreier. Das waren schon immer Fragen, die mich interessiert haben. Ich habe sie nur überhaupt nicht mit der Philosophie zusammengebracht. Und da hat mir dann der Albert und die Gespräche, die wir geführt haben, mich hat dann einfach seine Sicht auch interessiert, auch als jemand, der schon zwei, dreimal das Berufsfeld gewechselt hat. Da hat mir der Albert sehr viel weiterhelfen können mit seinen Gedankengängen. Und so sind wir dann auch auf die Idee gekommen, das vielleicht auch anderen diese Gedankengänge zugänglich zu machen und haben eben gemeinsam diesen Podcast zu starten und halt so ein bisschen auch das zu begleiten, was da neu, sowohl bei ihm als auch bei mir halt so neu passiert eben.
Da sind wir schon in einem ganz wichtigen Thema drin, weil ihr das sicherlich auch mitbekommen habt, dass so in der Medizin oder bei Menschen, die in der Medizin arbeiten, in Kliniken arbeiten, dass da natürlich auch sehr viel Druck herrscht. Das sind Schichtdienste, Wochenenddienste, lange Arbeitszeiten, hohe Schlagzahl auf der Arbeit. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch der zunehmende Fachkräftemangel, der dazu führt, dass einfach so diese Arbeit sich verdichtet immer mehr gefühlt. Und deswegen, ich finde das spannend, was du sagst, Jan, dass du da dein Leben, auch wenn du vorher gar nicht so mit der Philosophie zu tun hattest, dass du das anhand der Philosophie, anhand bestimmter Regeln neu geordnet hast, ne? Und deswegen vielleicht nochmal an euch die Frage, also gibt es so, ich weiß, das sind jetzt immer, das ist sehr einfach gefragt, aber gibt es so Grundregeln, die man vielleicht aufzählen könnte aus der antiken Philosophie und die du, Jan, auch für dich richtig implementiert hast? Also was hat sich konkret geändert in deinem Leben?
Ja, also die wichtigste Grundregel ist erstmal, finde ich, oder habe ich auch eben vom Albert in den Gesprächen gelernt, du musst erstmal für dich erkennen, also die Grundregel heißt, erkenne dich selbst. Du musst erstmal für dich klarkriegen, wie tickst du, wo, in welchem Kontext fühlst du dich wohl, was erfüllt dich, wo erlebst du Selbstwirksamkeit? Und das muss jeder für sich erstmal, ich glaube, jede Krankenschwester, jeder Intensivpfleger, jeder Mediziner, das ist ja eine Art, glaube ich, oder ein Berufsfeld, in dem ihr unterwegs seid, was eine Art Berufung noch viel stärker als in anderen Berufsfeldern ist. Deswegen glaube ich, dass die meisten da per se sich erstmal wahrscheinlich sehr positiv, oder das ist eine These, sehr positiv erleben. Aber es gibt dann halt diese negativen Einflussfaktoren, mit denen ihr klarkommen müsst, wie eben Stress, Kostendruck und so weiter. Und da fällt mir so als zweites Grundprinzip, das stoische Grundprinzip ein, dass man erstmal klarkriegen muss, sind das Sachen, die ich verändern kann, oder sind das, und dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann sie verändern, dann sollte ich daran auch etwas, dann sollte ich daran arbeiten und sollte ich dafür oder dagegen etwas tun. Oder aber sind es Themen, die einfach strukturell so angelegt sind, dass ich sie nicht ändern kann, dann muss ich eben einen Weg finden, damit klarzukommen, ohne mich jedes Mal darüber aufzuregen, dass wenn eine Kollegin sich krank meldet, gleich das gesamte System zusammenbricht. Ne? Also dann musste man da etwas auch entweder so verändern oder es akzeptieren. Das ist dieses stoische Grundprinzip. Und das Dritte, und dann übergebe ich aber an den echten Experten, wäre halt zu versuchen, sich so eine Art innere Burg anzulegen. Auch das ist ein stoisches Grundprinzip, dass man einfach bestimmte Sachen nicht an sich herankommen lässt, dass man in sich, also nicht dem äußeren Erfolg, und heute habe ich noch 5 mehr Privatpatienten behandelt. Das ist sicherlich schön im Moment, aber das ist nicht das wahre Glück des Lebens, sondern das wahre Glück des Lebens ist möglicherweise der eine Obdachlose, dem man aus Berufung geholfen hat. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Ne? Und da eben seine Selbstwirksamkeit spürt, wo man merkt, da habe ich wirklich einen Unterschied heute gemacht. Und da muss man halt hinkommen, dass man sein Glück eben nicht in diesen Äußerlichkeiten, den Porsches und äußeren Statussymbolen und so weiter sucht, sondern in sich selbst, in seinem Inneren, und sich darüber halt auch eine Art innere Burg, eine innere Festung zulegt, die einen nicht verzweifeln lassen an den äußeren Umständen. Albert, habe ich das?
Ja, das hast du wunderbar, wunderbar gemacht. Gut. Jan, das brauche ich fast gar nichts mehr zu sagen, aber vielleicht die eine oder andere Bemerkung noch. Ja, in der Tat, das Erkenne dich selbst ist uralt. Im Griechenland stand in der Vorhalle eingraviert zum Apollontempel, das den Menschen daran erinnern sollte, dass er ein schwaches, ein begrenztes, ein sterbliches Wesen ist, das auch nicht alles weiß und alles versteht. Und Demokrit, den ich vorhin schon erwähnte, und Sokrates bemerkten, und da sind wir bei dem Thema, Jan, oder bei deinem Schicksal, ein Grundsatz, den man, wenn man sich gut kennt, befolgen kann und der sehr wichtig ist, sowohl für die seelische wie die körperliche Gesundheit, dass man seine Grenzen kennt, seine Kräfte kennt und nie über die Kräfte hinausgeht. Wir kennen das vom Joggen, da gibt es einen anaerobischen Bereich. Den gibt es auch im Seelischen, vor allen Dingen im Umgang mit der Arbeit. Und da ist es sehr wichtig zu sehen, wie viel Arbeit tut mir gut und wie viel Pausen brauche ich. Wir müssen das Pausen, diese Erholungsphase, das müssen wir lernen und da müssen wir in uns hineinhorchen. Das ist nicht so einfach und geht auch nicht klipp-klapp. Wir haben Phasen, da können wir durchaus mal in den anaerobischen Bereich hineingehen, vielleicht auch mal 2 Wochenenden durcharbeiten. Aber dann brauchen wir entsprechende Erholungsphasen. Kai, du zitiertest mein erstes Buch, da findest du den Satz, wer viel arbeitet, muss auch viel ruhen. Vielleicht erinnerst du dich.
Das ist super. Also den habe ich mir rot angestrichen, diesen Satz. Und mir auch als Folge dessen immer so im Kalender einmal im Monat so einen Tag eingetragen, wo ich das extrem machen wollte. Also dieses Ruhen, ganz, ganz wichtig.
Ja, ich habe das auch jahrelang praktiziert. Also ich habe viel gearbeitet. Ich habe ja 3 Karrieren angefangen und eigentlich auch erfolgreich durchgeführt. Aber ich war immer sehr streng mit den Ruhephasen. Wenn die Batterie leer waren, bin ich in Urlaub gefahren. Und dann da muss man sich dann auch durchsetzen. Da muss man versuchen, auch irgendwie gegen den Strom schwimmen und gegen das System ankämpfen. Da muss man dafür einstehen. Und ein Tag in der Woche war immer arbeitsfrei. Auch wenn ich 6 Tage in der Woche vielleicht 10-12 Stunden gearbeitet habe. Ein Tag war da, habe ich da nichts, absolut nichts gemacht. Über Jahrzehnte habe ich das eigentlich so gehalten. Also es ist sehr wichtig, jeder hat da sein Maß. Er muss, aber wenn wir uns nicht kennen, wissen wir nicht, wo das Maß, unser persönliches Maß und Mitte ist. Und das muss man als erstes rauskriegen. Was das, Jan dann noch sagte, ja, Epiktet, die Stoa, sie lernen vor allen Dingen Gemütsruhe. Die Seelenruhe, das stressfreie Sein war eigentlich das Glück, das die Antike in Ost und West gesucht hat, dass wir gelassen, dass wir eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit bewahren. Das heißt also auch nicht, dass ich jetzt nicht zur Arbeit gehe oder nicht viel arbeite. Nein, dass ich die, wie Jan sagte, auch so eine innere Burg habe, in die ich mich in jedem Moment zurückziehen kann, wo ich meine Ruhe finde und dass ich in einen so guten Fluss des Lebens komme. mein Seelenleben so geordnet habe, ich sprach von Abbau der negativen Affekte etc. und Aufräumen, seinen Seelenhaushalt aufräumen, sagte Platon, dass ich so eine Grundstimmung bekomme der Gelassenheit. Und das hat viel damit zu tun, das hat die Stoa gelernt, dass ich alles Äußere relativiere, dass das Innere, diese innere Ruhe und dass ich bei mir bleibe, in mir, dass ich authentisch lebe, dass ich da keine inneren Zwiespälte zulasse, dass ich da darauf fokussiere und das Äußere, wie es geht, auch relativiere. Ich gebe ein kleines Beispiel. Seitdem ich diesen Gedanken tief begriffen habe, den ich nicht nur in der Stoa gefunden habe, sondern auch bei Konfuzius, alles, was ich anpacke im Äußeren, jede Unternehmung, jedes Ziel, was ich da anstrebe, die habe ich natürlich auch. Aber bei jedem Ziel sage ich mir, wenn ich anfange schon, ja, also ich verwirkliche das, wenn nichts dazwischen kommt. Das heißt, also ich empfinde das jedes Unternehmen, wenn es gelingt, als ein Glücksfall. Und ich rechne damit, es kann auch schief gehen. Vieles geht ja dann auch gar nicht so, wie man sich das denkt. Und wenn man das verallgemeinert, nicht nur bei der Arbeit, bei den beruflichen Zielen, sondern auch bei dem Tagesablauf, wo uns ja immer wieder was schief geht. Man wird nervös, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Wenn man sagt, ich versuche mal da, vielleicht fährt der Zug, vielleicht fährt er auch nicht, dann muss ich sehen, wie ich sonst wie da nach B komme. Also wenn man das tief verinnerlicht hat, Seneca sagte, man sollte sich bei jedem Unternehmen sagen, ja, wenn nichts dazwischen kommt. Oder verinnerlicht sehr kurz auch einer meiner Lieblingsaussprüche, den wir bei Konfuzius finden. Gelingt es mir, freue ich mich, gelingt es mir nicht, freue ich mich auch. Warum freue ich mich auch? Ja, weil ja das Wesentliche ist meine Authentizität, dass ich überhaupt noch lebe, dass ich da bin, nicht, dass ich alle meine Ziele erreiche. Und das gibt eine unglaubliche Ruhe und es ist eine Salutogenese. Also das ist eine Hauptregel, dass ich bestimmte krankheitserregende, entzündungserregende Stresshormone erst gar nicht bilde oder sie zurückfahre. Stress hat ja was Gutes, also das muss ja da. Aber die müssen zurückgefahren werden. Und dieses Zurückfahren ist eigentlich in die innere Burg zurückziehen, die Minuten suchen und jeden Tag einrichten, wo ich ganz bei mir bin, wo ich es sein lasse, das Äußere sein lassen können, wo ich loslassen kann. Das steckt ja auch alles in der Gelassenheit drin und in mir Ruhe. Und das ist eine, wenn ich diese Grundstimmung immer bewahre, auch in anstrengenden, auch in fordernden Momenten, dann bleibe ich gesund und dann bleibe ich auch bei mir und dann wird das ganze Leben eigentlich da gelingt. Also nicht nur im ideellen Sinne, dass ich dann vielleicht sage, ach, das war ein tolles Leben, sondern ich habe auch die Erfahrung gemacht darüber hinaus, dass mir im Äußeren mehr gelingt mit dieser Haltung als vorher, wo ich vielleicht als Anwalt versucht habe, muss unbedingt gewinnen, das muss unbedingt gemacht werden. Ich habe so lange gelebt, aber dann mit den ganzen negativen Affekten, die sich daran anhängen, wenn man sich so verbeißt und so fokussiert auf die Ziele. Das heißt, wir erleben Enttäuschungen, Frustrationen und wir erleben vielleicht auch längere Stressperioden, die uns an den Rand einer Krankheit bringen können. Also Enttäuschung oder Frustration, wenn da irgendwas gelingt mit der Einstellung, das ist, ja, wenn es klappt, ist schön, wenn nicht klappt, das gibt's gar nicht mehr. Und das gibt's bei mir gar nicht mehr. Und das ist sehr, sehr erholsam. Also ist sehr, sehr gesundheitsfördernd und insbesondere die beste Prophylaxe gegen bestimmte Krankheiten und alle Krankheiten wären. Das wusste die Antike schon. Sie kannte schon Psychosomatik und Psychoneuroimmunologie. Die haben einen Vorlauf. Alle Krankheiten, ob sie eintreten, wie sie eintreten, der Heilungsprozess, wie schnell oder wie langsam ist, mit unseren Einstellungen, mit unserem Denken, mit unseren Werten, Lebenswerten, wonach wir uns ausrichten, mit unserer inneren Ausgeglichenheit. Das heißt, ob wir unseren Seelenhaushalt im Griff haben, auch aufgeräumt haben oder ob da noch Leichen im Keller liegen, die dann immer irgendwie für Unruhe sorgen.
Ich würde gerne noch eine Kategorie ergänzen, die, glaube ich, für euren Bereich interessant sein könnte. Und das ist das Thema Unglück in Glück verwandeln. Das ist eben auch eine ganz wichtige philosophische Kategorie. Und zum einen, so wie ich es erlebt habe, wobei ich es heute gar nicht mehr so als Unglück sehe, sondern ich sehe es eben tatsächlich so als eine Art Glück, dass ich habe halt einfach ein bisschen härteren Hinweis vom Schicksal gebraucht, dass ich irgendwas an meinem Leben ändern muss oder an meinem Lebenswandel eigentlich. Also ich will auch hinzufügen, ich war überhaupt nicht unzufrieden mit dem, wie es vorher gelaufen ist, nur ich habe halt scheinbar einen Preis dafür zu zahlen gehabt. Aber das so zu sehen, und ich glaube, bei euch in den Kliniken, Arztpraxen, da gibt es ja ganz viele schicksalshafte, jeden Tag ganz viele schicksalshafte Begegnungen mit Patienten, die eine Diagnose im ersten Schritt vermutlich nicht als ein Glück empfinden, sondern als großes Unglück. Aber dass man erstens darauf gefasst sein muss, dass dir so ein Unglück irgendwann im Leben begegnen wird. Und dann aber auch so damit umgehen zu können, dass man erstmal diesen Prozess, in eurem Fall dann vermutlich diesen Heilungsprozess oder die Behandlung, dass man die positiv, gedanklich positiv und optimistisch begleitet, aber eben auch darauf gefasst ist oder darauf hoffen kann, dass sich das irgendwann, man kann das Ende nicht absehen, dass sich es irgendwann dann aber ins Positive verdreht und man dann später sagen kann, wie in meinem Fall jetzt diese Diagnose oder dieser plötzliche Herztod, empfindet man dann als etwas, als eine positive Fügung, die einem nochmal die Augen geöffnet hat und mit 48 Jahren eine Chance für einen U-Turn oder zumindest für eine substanzielle Veränderung im Leben nochmal gibt. Das finde ich ist eine ganz tolle philosophischer Ansatz, der gerade, glaube ich, in so einem Klinikumfeld vielleicht auch mit irgendwie transportiert werden müsste, dass man das ist meistens nicht das Ende der Geschichte, sondern vielleicht erst der Anfang von was Coolem Neuen eben.
Ja, danke Jan. Du hast das Motto meines ersten Buches, das Kai gelesen hat, ja damit genannt. Also das Motto hieß, Konfuzius sagt, es stammt von Konfuzius und er sagte, man sagt, dass der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Und hier sehen wir auch die Nähe zur modernen Psychotherapie oder zur Psychologie und auch zur Medizin. Denn wir finden das Gleiche in anderen Worten bei Viktor Frankl. Wir finden es häufig in der Geschichte der Philosophie, aber dann bei Viktor Frankl, der ja viel durchgemacht hat. Aber dieser österreichische Psychiater und auch Philosoph, der sagte, man kann jede Katastrophe in einen Triumph verwandeln. Er hat seine ganze Familie im KZ verloren, war selbst drin und ist auch im letzten Moment kam die Befreiung und trotz all diesen schweren Schicksalsschlägen hat er es vermocht, wieder Positivität zu bewahren und dann auch weiterzuentwickeln. Sein wichtigster Gedanke ist ja, dass man eben Sinn im Leben finden muss. Und wenn man diesen nicht findet, dann wird man psychisch krank. Und er hat diesen Sinn immer gehabt und er hat ihn auch überleben lassen im KZ. Ich persönlich, für mich ist es auch so verinnerlicht schon, dass wenn irgendetwas nicht planmäßig läuft, nicht nur, dass ich mich freue, dass ich an der Grundbefindlichkeit ja dadurch nicht angegriffen bin, sondern nur irgendwie irgendetwas da im Draußen schiefgelaufen ist. Aber sobald so etwas passiert, ist sofort ein Perspektivwechsel da und ich schaue darauf, was da nicht planmäßig, was misslungen ist und schaue, welche Chancen und Möglichkeiten stecken da drin. Das ist bei mir schon so innerlich, dass ich mich gar nicht ärgere, wenn irgendwas schief geht, sondern nur überlege, ja, was will mir denn das Schicksal jetzt sagen oder was kann ich denn jetzt machen? Und diesen Gedanken finden wir schon bei Sokrates, im platonischen Dialog heißt das einmal so, also wenn die Würfel auf dem Tisch liegen, dann geht es nicht darum, sich zu ärgern, dass sie nicht so, dass nicht die Zahlen gekommen sind, die man sich gewünscht hat, sondern man muss gucken, was liegt da auf dem Tisch und was mache ich jetzt damit? Wichtig, du hast völlig recht, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Bei Dalai Lama finden, und da sehen wir diese Verbindung von Buddhismus, von diesen Traditionen, Weisheitstraditionen, finden wir sehr oft das Wort Perspektivwechsel. Und er sagt immer wieder, guck dann, wenn du ins Leiden kommst, guck auf das, was Leiden macht, aus einer anderen Perspektive drauf. Und vielleicht entdeckst du etwas Gutes und was Sinnvolles, sondern was sich wieder aufbaut und wo du dann mit Optimismus weitergehen kannst. Ja, gut, das ist schiefgegangen, aber das und das habe ich dadurch vielleicht gewonnen. Und wir finden, und es gibt keine Münze im Schicksal, die nicht zwei Seiten hat, könnte man sagen. Also man kann eigentlich immer was finden. Und das ist sehr, sehr positiv auch für das seelische Wohlbefinden, weil es gibt da gar keine schlimmen Dinge, sondern es gibt da nur Herausforderungen, Aufgaben, Übungen und mal schwierige Situationen, wo es darum geht, ja, jetzt zeig mal, was du kannst, und das kann dann wieder eine tolle Selbstwirksamkeitserfahrung werden, etc.
Das Gute an der Medizin ist ja, dass wir wirklich in den meisten Fällen keine Schwierigkeit haben, einen Sinn zu sehen in dem, was wir tun. Trotzdem habe ich gerade so ein bisschen, als du das erzählt hast, Albert, so ein bisschen diesen Ruf gehört, ja, das ist ja alles schön und gut, was du da sagst, aber wenn du da nachts in der Notfallambulanz bist und die ganze Ambulanz ist voll und du bist alleine und du musst dich um alle Leute kümmern, dann fallen ja solche Sachen, solche Grundhaltungen, die man sich vielleicht mühsam angeeignet hat, die fallen natürlich auch schnell mal hinten rüber. Deswegen, Jan, ich wollte dich nochmal fragen, du hast es gesagt, einen U-Turn hingelegt in deinem Leben. Ich nehme an, dass du das nicht von heute auf morgen geschafft hast, dass du dich geändert hast, dass du dein Leben geändert hast. Was sind so die Tipps vielleicht auch an die Leute, die denken, okay, das hört sich so an, wie ich das spricht zu mir. Wie kann man das tun?
Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich bin da mitten dabei, würde ich sagen. Also das ist natürlich ein Prozess, der vielleicht auch nie abgeschlossen ist, aber dieser U-Turn heißt auch nicht, dass ich jetzt alles komplett anders mache und alle Brücken hinter mir abgebrochen habe. Also ich habe eben die Anteile an meinem Unternehmen verkauft. Das hat mir natürlich auch mal eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit verschafft. Und das war aber auch einer der zentralen Hinweise, die mir der Albert mitgegeben hat, dass man sich einfach Zeit gibt und völlig unabhängig davon, wie man jetzt materiell aufgestellt ist, so ein bisschen wie Hans im Glück ab jetzt dann so sich eine Phase gönnt, wo man mal schaut, was auf einen zukommt, wo einem was vor die Füße fällt. In meinem Fall jetzt zum Beispiel dieser Podcast, aus dem sich wieder andere Opportunitäten ergeben haben und wo man versucht, sich so ein bisschen neu zu erfinden und Projekte anzunehmen, die man früher vielleicht aus welchem Glaubenssatz auch immer nicht weiterverfolgt hätte, und einfach darauf vertraut, dass sich daraus dann früher oder später aus diesen vielen kleinen Puzzleteilen, die sich dann ergeben in so einer Phase, wo man eben viel reist, neue Leute kennenlernt, jetzt auch heute wir sprechen miteinander, wer weiß, was sich daraus noch ergibt, ja, also so gehe ich jetzt einfach seit 3 Jahren, also bei mir ist es ziemlich genau 3 Jahre her, dieser Vorfall, und so gehe ich durchs Leben, und das fühlt sich eigentlich sehr gut an. Ich weiß, da bin ich bis zum gewissen Grad jetzt ein bisschen privilegiert, weil ich halt einfach nicht jetzt komplette finanzielle Unabhängigkeit, aber zumindest eine Flexibilität, eine finanzielle habe. Ich bin nicht sofort wieder unter Druck, dass alles sofort funktionieren muss. Das ist aber der Unterschied ist eben, das hätte ich mich früher nie getraut, wenn ich nicht, weil man ja immer denkt, Hypothek, Rate fürs Auto, was weiß ich, ne, all diese Themen. Aber erstens habe ich mein Leben einfach komplett entschlackt. Das ist vielleicht einer der Tipps, diese vielen kleinen, ich habe kein Netflix-Abo mehr, ich bin nicht mehr Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk, wo ich vorher jahrzehntelang war, und ohne in der Jugendherberge zu übernachten. Also all diese, ich habe mein Leben komplett durchgelüftet, was diese laufenden Posten angehen, die einen letztlich finanziell auch schlechter stellen. Ich habe mir eine Flexibilität zugelegt im Denken und im eben so ergebnisoffen einfach mal an Sachen ranzugehen, ohne immer gleich an, wie viel Geld kann ich dafür abrechnen, wird da was draus. Ja, und halt einfach sich solche Phasen mal zu gönnen, weil man verstanden hat, das Leben ist kurz, und das liegt an jedem selber, ob und was man draus macht eben. Also das finde ich wichtig. Aber ich möchte auch noch was dazu sagen, zu deiner Anmerkung mit dem Nachts. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, diesen Druck, den man da hat. Und ja, anders als wir in der Agentur haben wir immer gesagt, jetzt mach dich mal locker, du operierst nicht am offenen Herzen. Ne? Das ist nur eine Pressekonferenz. Aber klar, ihr bei euch ist, sind natürlich so Fehler wirklich viel kritischer als bei uns oder als bei den normalen Berufstätigen. Also insofern kann ich sehr gut verstehen, wie man sich, unter welchem Druck man da steht. Und aber ich glaube, umso wichtiger ist es, sich immer wieder da Techniken zuzulegen, die einen, die das auch das wieder relativieren. Man kann vielleicht nicht ganz so leicht sagen, ich freue mich, wenn die OP gelingt, wenn nicht, freue ich mich auch, um deinen Satz mal abzuwandeln, Albert. Aber trotzdem, es muss irgendwie, glaube ich, so eine Art Fangnetz geben, was einem von diesem total existenziellen Druck mental befreit, unter dem ihr vermutlich steht. Also das ist mein Beitrag dazu, zu dem Thema.
Ich denke halt, dass man sich nur gut um die Patienten kümmern kann, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und wenn man selber ein volles Glas hat, wenn man so sprechen möchte. Ne? Mhm. Aber ich wollte damit nur sagen, es ist manchmal in der Klinik oder in einem Praxisalltag ist das einfach extrem schwierig. Aber klar, du hast natürlich vollkommen recht.
Ja, das ist, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, das ist... Also die Antike wusste, wie gutes Leben geht, aber das dann auf die Kette zu bringen, das dann jeden Tag wieder aufs Neue diese Balance zu finden, ist eine Herausforderung, ist sehr schwierig. Und manchmal, es ist häufig auch ein Schwimmen gegen den Strom, also ein bisschen auch eine Rebellion gegen äußere Umstände, die man scheinbar nicht ändern kann. Aber manchmal... Aber wenn man da hart ist, konsequent ist und dann möglicherweise auch, wenn das System sich nicht ändert, also wenn ich nicht korreliere mit dem System, also mein persönlicher Rhythmus mit den Arbeitsanforderungen, ja, dann muss man gegebenenfalls auch eine andere Arbeit suchen. Also muss man auch so sehr radikal sein. Aber vorher sollte man dann eben mit dem Arbeitgeber eben wirklich reden und sagen, also du hast mehr von mir, wenn du mir auch Bedingungen, wenn wir uns auf Bedingungen einigen, die meinen Energiefluss optimieren, die mir dann aber auch die Pausen gönnen, die dazugehören, dass ich optimale Leistung bringen kann oder dass und wir ungesunde Strukturen müssen dann geändert werden. Also man sollte natürlich vorher den Versuch machen, das irgendwie in eine gute Balance zu bringen. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss man eben gehen.
Wobei ich würde da gerne noch ergänzen, weil das ist mir wirklich hängen geblieben aus allen Stationen, also sowohl diese Intensivstation, wo ich ja 4 Tage insgesamt lag, als auch dann in dem normalen Klinikbetrieb und vor allem auch in der Reha-Klinik. Ich hatte das Gefühl, sowohl in dem beim Pflegepersonal oder in euren Kollegen aus der Pflege, als auch die Mediziner, denen es gelingt, eine Resonanz oder gelingende Beziehungen, Resonanzen mit den Patienten aufzubauen, die wirken halt, also nochmal positiver auf den Patienten selber, aber die wirken auf mich auch so ein bisschen wie der Fisch im Wasser, der eben, dem das auch Spaß macht, wenn man da jemanden wieder zurückholt und wenn man da so einen 48-jährigen Familienvater das Leben rettet und dann mit ihm spricht und es ihm erklärt und also die und dieses Thema gelingende Resonanzen aufbauen mit Mitmenschen, mit meinem Umfeld, das ist ja eigentlich der Schlüssel zum Glück. Da waren sich, glaube ich, die antiken Philosophen und die modernen Psychologen sind sich da weitgehend einig, egal ob im beruflichen oder im privaten Umfeld, dass es darum geht. Und sei es nur eben mal bei der kurzen Visite, die sicherlich auch in einer idealen Welt anders aufgesetzt wäre, aber auch da gelingt es dem einen Mediziner, einen coolen Draht zum Patienten aufzubauen und ihm Mut zu machen und oder das richtig einzuordnen oder bittere Wahrheiten verträglich zu verpacken. Und ich glaube, wenn ich Mediziner wäre, war leider weit weg vom NC-technisch von eurem Beruf, aber dann würde ich daran arbeiten, meine Verbindungsfähigkeit mit den Kollegen und den Patienten noch weiter zu verbessern eben. Ne?
Absolut, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, Verbindung zu meinen Patientinnen und Patienten aufzubauen. Da hast du vollkommen recht.
Die Philosophie sagt, da habe ich mein letztes Buch drüber geschrieben, dass das voraussetzt, dass du mit dir selbst erst einmal eine gute Resonanz herstellst. Das heißt, dass du, wie du vorhin sagtest, Kai, in deiner Mitte, in dir selbst erstmal ruhst. Dann kannst du geben, dann kannst du das machen. Und die Arbeit wird schlechter, sobald du da mit dir selbst nicht ins Reine kommst. Ne? Aber damit beschäftigte sich eben die antike Philosophie sehr intensiv. Wie komme ich mit mir ins Reine? Wie stelle ich Authentizität her? Einen Grundzustand heiterer Gelassenheit, dass ich da wenig negative Affekte entwickle und viel geben kann. Letztlich, also desto mehr du in dir ruhst, desto mehr du dich gefunden hast, desto mehr kannst du in Resonanz geben, Liebe geben. Mein Buch ging über die Liebe, aber im sehr weiten Sinne, also Rosa würde sagen, eben gelingende oder tragende Resonanzbeziehungen aufbaust. Gerade in eurem Beruf ganz, ganz wichtig, denn diese Arzt, Therapeuten, die Patiententherapeuten-Allianz halte ich für zentral, für den Heilungsprozess auch. Und da muss man aufpassen in den technischen Entwicklungen, Stichwort KI und so, dass da nicht ein Verlust von Humanität eintritt. Das war übrigens das Thema unseres Wochenendseminars, bei dem auch viele Mediziner dabei waren. Übrigens ganz ungewöhnlich viele, also ich glaube die Hälfte waren Ärzte.
Ja. Ich liebe den Begriff heitere Gelassenheit. Das ist auch was ich mir häufig so als Tagesziel setze, dass ich gerne heitere Gelassenheit mehr oder weniger den Tag über aufrechterhalte. Ich finde es sehr spannend, dass du gerade das Stichwort KI und Digitalisierung aufbringst, Albert, weil das ist ja was unseren Laden, wenn ich das so sagen darf, gerade ganz schön aufmischt. Und das bringt mich auch zu einem Thema, das ich gerne noch am Schluss mit euch einmal anreißen wollte. Wir sind ja schon richtig tief drin. Und zwar das Thema schwierige Entscheidungen. Also Entscheidungen müssen wir ja als Ärztinnen und Ärzte, als medizinisch tätige Menschen dauernd treffen. Therapieentscheidungen, Entscheidungen, welche Diagnostik mache ich. Aber auch solche Dinge, die grundlegend vielleicht unser Arbeiten verändern, also das mit der Digitalisierung, das mit der KI, fasse ich das an, fasse ich das nicht an? Wie kann uns vielleicht auch da die antike Philosophie helfen, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder auch bestimmte Dinge eben nicht zu tun?
Ja, schwierig. Also da ging ja das ganze Seminar drüber. Also die
Kannst
Mediziner
du das aber in fünf
sagten,
Minuten zusammenfassen, bitte?
Ja, die Mediziner sagten aber eigentlich was ganz Gutes. Und Joachim Bauer dann auch. Man darf in den wichtigen Dingen letztlich, man kann sich in vielen Dingen der Technik, machen wir ja sowieso, die Medizin ist ja hervorragender Stand, auch hat sie der Technik zu verdanken, dem technischen Fortschritt, und man kann die auch die KI sehr sinnvoll einsetzen im medizinischen Bereich. Aber wenn es dann um Entscheidungen geht, was du angesprochen hast, dann muss wahrscheinlich eine Letztverantwortung immer beim Arzt sein. Also man muss aufpassen, dass man, wo man sie einsetzt und sehr vorsichtig sein, wo man sie, dass man nicht sie irgendwo einsetzt, wo sie nicht hingehört. Also beispielsweise bei Entscheidungen. Und dass man als diagnostisches Hilfsmittel davon Gebrauch machen kann, aber dann immer noch einen Blick drüber wirft. Das Problem werden auch die Juristen bekommen, also vielleicht in jedem Beruf. Also und dass der Human Factor sowohl bei den Entscheidungen als auch durchweg bei der Gestaltung der Arbeit nie verkannt wird. Also dass man sich da nicht einreden lässt, was manche KI-Enthusiasten ja meinen, dass der Mensch ersetzbar wäre oder dass die Maschine je dahin kommt, Menschen zu ersetzen. Das wird nicht der Fall sein. Ich sagte, solange ein Computer nicht aus einer lebendigen Mutter geboren wird, solange der kein Blut durch Adern fließt, wird er den Menschen letztlich nicht ersetzen können. Er wird auch keinen Körper, einen lebendigen Körper bekommen. Und da hängt vieles dran an diesem lebendigen Körper. Das ein Beispiel hatten wir ja schon genannt, Patiententherapeutenallianz, das ist ein lebendiger Prozess in dieser Dialog. Und der ist nicht ersetzbar und der braucht Fleisch und Blut, der braucht Nähe. Diese letzte Resonanz, nach der wir uns sehnen, die uns heilt, die uns vor Krankheit bewahrt, ist eine zwischenmenschliche Verbundenheit. Die geht nur von Leben zu Leben und die geht nicht von Leben zur Maschine. Gut, wenn ein Computer mal aus dem Mutterleib rauskommt, dann würde ich es vielleicht mal versuchen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Also Leben werden wir auch nicht machen können. Wir können es allenfalls simulieren, die Maschinen, aber es fehlt dann etwas, die Körperlichkeit, die sehr wichtig ist. Und da muss man eben aufpassen, wie alle technische Entwicklungen ist es etwas Hervorragendes, hat viele positive Seiten, aber es hat auch immer Gefahren. Das hat es bei jedem technischen Fortschritt, gab es immer Unkenrufe, die gesagt haben, jetzt geht die Kultur zu Ende. Schon beim Buchdruck war das der Fall, beim Radio, beim Fernsehen und bei der Digitaltechnik. Und bei KI ist das auch noch so der Fall. Es kommt wie überhaupt, wie mit dem Gedanken, altersdurcher Spruch und wie mit dem Besitz, wie mit dem Äußerlichen, also großer Besitz oder kleiner Besitz, darauf kommt es nicht an. Es kommt auf den Gebrauch an, den du von deinem Besitz machst. Dann kannst du viel haben oder weniger haben. Und mit den Vorstellungen ist das Gleiche. Einer der wichtigsten Sprüche der Stoa war auf in dem Gebrauch der Vorstellung, also in dem Art, wie du denkst, liegt das Wohlbefinden, die Freiheit, der gute Fluss des Lebens. Und so kannst du das Ganze gut auf die technischen Geräte anwenden. In dem Gebrauch entscheidet sich, wie du es gebrauchst, ob es etwas Gutes herauskommt oder etwas Schlechtes. Die Gefahren sind da, die müssen wir klar sehen, identifizieren und dann müssen wir ein Regelwerk schaffen, dass diese Gefahren sich nicht realisieren, sondern wir nur die positiven Seiten dieser technischen Entwicklung nutzen. Und die sind auch vielfältig, darf man nicht verkennen.
Ich habe noch eine Ergänzung aus meiner Erfahrung heraus, also sowohl, was ich für eine Erfahrung in dieser Phase hatte, als ich eben längere Zeit in Kliniken unterwegs war, als auch meinem Vater geht es leider seit einer ganzen Weile nicht gut. Und da habe ich eben auch viel Bezug zu Kliniken. Und mir kommt so vor, als wäre intern die Klinik perfekt aufgestellt oder die meisten Kliniken perfekt aufgestellt. Interaktion, Patient, Arzt, Pflegerinnen und so. Da habe ich wirklich wenig zu meckern. Ganz tolle Ärzte, die mich, also auch meinen Vater, betreuen. Aber das Interface zu den Angehörigen, da finde ich, da liegt, und das sage ich auch als Kommunikationsberater, da liegt ganz viel Potenzial meiner Meinung nach. Und die könnte ich mir vorstellen, das ließe sich vielleicht über eine KI, es sind ja gerade auch schwerwiegend vor allem Chatbots, also so das Übersetzen von dem, was da vielleicht an Anamnese und Diagnose und so weiter da ist, sowas automatisiert an und eben auch in regelmäßigen Abständen an Patienten weiterzugeben, da finde ich, könnte KI eine gute Rolle spielen, zumal ja eben bisher eher so ist, oder so erlebe ich es, dass man sich das proaktiv immer irgendwie rausquetschen muss aus dem System. Wie geht's denn meinem Vater? Was ist da los? Ist er runter von der Intensivstation und so weiter? Das könnte man halt diesen Prozess mit KI zu unterstützen und zu automatisieren. Da fände ich, läge eine große Chance, soweit ich das als Laie beurteilen kann.
Ja, auch in der Diagnostik, in der Auswertung von Befunden, da kann die sehr, sehr hilfreich sein, weil sie ja eine viel größere Speicherkapazität hat als ein menschliches.
Ja, aber nicht als der Kai.
Wie?
Ich kann ganz sagen, also ich steche da raus total. Nicht? Nein, ich sehe da ganz viele Möglichkeiten. Aber ja, ich finde es auch spannend, wie die Ärzteschaft sich da so mit auseinandersetzt, ne, mit diesem Thema. Und das ist ja auch gut. Also das sind natürlich auch grundlegende Sachen, die sich da ändern. Aber ich glaube, dass es auch am Ende des Tages sehr viel segensbringende Dinge hervorbringen wird. Ne?
Ja.
Mhm. Ihr beiden, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe es ja vorher gesagt, es hat mir so ein bisschen einen kleinen Traum erfüllt hier, dass wir zusammen sprechen konnten. Und am Ende würde ich gerne nochmal hinweisen auf euren Podcast, Der Pudel und der Kern. Das ist wirklich ein toller Podcast. teilweise auch echt lustig. Ich liebe die Interaktion zwischen euch beiden. Also das Ganze ist sehr schön locker gemacht. Und ja, Maß und Mitte, der Newsletter habe ich ja auch schon erzählt, das ist ganz toll, begleitet mich jeden Tag.
Die Worte der Weisheit, eben über maßundmitte.de zu bestellen, Albert, ne?
Ich werde das alles, in die Shownotes nochmal schreiben, damit ihr das nachlesen könnt, wenn ihr Interesse dran habt.
Super. Wir erscheinen übrigens jeden Mittwochmorgen.
Genau, jeden Mittwochmorgen gibt es eine neue Folge von euch. Also, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart und macht bitte unbedingt weiter.
Ja, vielen Dank an dich. Hat wirklich Spaß gemacht. Und danke an alle Mediziner, Pflegerinnen, Pfleger und das medizinische Personal, was da wirklich immer alles gibt. Ich war schwer beeindruckt und finde es ganz toll, wie ihr den Laden am Laufen haltet.
Klasse Schlusswort. Auch ich bedanke mich auch Kai für die Einladung und Jan für deinen guten Beitrag.
Alright, also macht's gut.
Ja, tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.